bitte.
Also mich interessiert zunächst dieser Sachverhalt des Verrats von Zeugenladungen durch das LKA, was Herr Weihrauch schon angesprochen hat. Mich würde interessieren, was Sie dazu sagen, wie Sie das beurteilen, dass offensichtlich das Landeskriminalamt Zeugen darüber informiert, also auch Ladungen in die Szene lanciert, Zeugen darüber informiert, dass sie bei Ihnen als Zeugen vernommen werden. Und es wirft ja auch die Frage wieder auf, die wir schon mal hatten. Wie kommt denn diese Information, wenn Sie geladen haben, ans LKA? Darüber müssen Sie mal nachdenken. Wir hatten die Diskussion ja, ob Regierungsmitglieder sozusagen das Recht haben, bei internen Sitzungen teilzunehmen, und möglicherweise müssten Sie es wieder überprüfen.
War die Frage an Herrn Allegemann.
Wer beantworten will, Herr Weihrauch hat sich ja schon positioniert dazu.
Also die Regierungsmitglieder haben nach dem Baden-Württembergischen Untersuchungsausschussgesetz das Recht teilzunehmen. Wir haben das eingeschränkt, dann, wenn schriftliche Eingaben an den Ausschuss gehen, dann verlassen die Regierungsvertreter auch aufgrund unserer Aufforderung den Raum. Wir haben heute nicht bloß zum ersten Mal, aber jetzt gerade konkret gehört, dass eine Ladung offensichtlich übers LKA oder wie auch immer an jemand anders kam, der dann angefragt hat, ob er denn auch geladen oder dass er geladen sei. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt, nachdem wir keine anschließende Untersuchungsausschusssitzung nicht öffentlich haben, dass der Untersuchungsausschuss in der nächsten Sitzung oder dann, wenn die Obleute sich treffen, sich das zum Thema machen. Und wir werden dann, nach meinem Vorschlag, ergründen müssen beim LKA, wie sowas zustande kommt. Andere Möglichkeit haben wir nicht. Wir müssen jetzt erstmal beim LKA nachfragen, wer was, wo, wann gemacht hat. Und wir müssen auch nochmal uns die Zeugenaussage anhören. Die können wir ja nachlesen, wie sowas zustande kommt. Auf jeden Fall wissen wir, dass jemand anders jemand informiert hat, dass er geladen wird. So habe ich das heute mitgekriegt. Und das kann nicht sein. Das geht überhaupt nicht. Ob das das LKA war oder sonst jemand, behauptet wird vom Herrn, wer war es denn, vom Herrn Jürgens, dass er das erfahren hat, und dem müssen wir natürlich nachgehen. Es kann nicht sein, dass irgendeine Polizeibehörde irgendeinen anderen Zeugen von einer Ladung des Untersuchungsausschusses informiert. Das geht gar nicht.
Herr Flüchers, ich schließe mich da der Einschätzung des Ausschussvorsitzenden voll an. Das müssen wir dringend beraten. Das kann kein Zustand sein, der einfach so hingenommen werden kann. Aber wir müssen es dann halt entsprechend aufklären. Und die beiden nicht öffentlichen Sitzungen, die waren jetzt dann halt auch vor der entsprechenden Mitteilung, die er ja da gemacht hat im Zeugenstand, dass es dann halt über mögliche Quellen LKA davon Kenntnis gehabt hat, dass er dann als Zeuge geladen hat.
Herr Weimann?
Inhaltlich ist dem nichts hinzuzufügen, lediglich der Umstand, dass hier oftmals auch, wie wir es auch beim Herrn Grenzer gesehen haben, eine gewisse Gedankenlosigkeit augenscheinlich vorherrscht, und das gilt es zu diskutieren und idealerweise auch abzustellen.
Herr von Eyck?
Erstmal müssen wir den Sachverhalt prüfen, dann gehen wir die Sache nach, und wenn wir den Sachverhalt haben, dann wissen wir, ob es tatsächlich so gewesen ist oder möglicherweise es anders war, und dann muss man es anders beurteilen. Das gehen wir natürlich nach, das ist klar, weil wir ein Interesse daran haben, dass wir uns darauf verlassen können, dass nicht irgendwelche Querstreuungen stattfinden.
Dann gibt es weitere. Herr Nübel?
Frage an Herrn Weinmann und Herrn Weihrauch. Sind Sie beide von Ihren Vorgänger als Obmänner Bernd Hull und Herrn Casolario über die Akteninhalte für den Europol-Kreistreff, insbesondere zu denen, die unmittelbar am Tatort registriert wurden, informiert worden, bevor der zweite Ausschuss begonnen hat?
Wir hatten ein Übernahmegespräch, in dem ja auch dann die parlamentarischen Berater dabei waren, die in der Konsekutive dabei sind, auch heute noch mit dabei sind. Und insofern ist ein Austausch da, nicht sicherlich in gänzlicher Tiefe. Das ist in Anbetracht natürlich eines Untersuchungsausschusses, der über Jahre hinaus ging, nicht möglich. Aber wir versuchen es natürlich sukzessive auch in Rücksprache auszutauschen.
Kann ich bestätigen.
Dann möchte ich die Frage konkretisieren. Seit wann wissen Sie von den Akteninhalten und der Tatsache, dass es Nummern gab, die bis 1349 eingeloggt waren? Seit wann wissen Sie? Der erste Ausschuss hat es ja seit dem 18. Dezember 2015. Seit wann ist es Ihre Kenntnis?
Im Grunde genommen über den Abschlussbericht des ersten Untersuchungsausschusses, im Detail danach gefragt, letztendlich erst wieder im Zusammenhang mit der jetzt aufgekommenen Diskussion.
kann ich nichts hinzufügen, ist bei mir auch so gewesen. Also so richtig bewusst wurde es mir jetzt wieder im Diskurs, also weil Sie haben ja den Bericht auch gelesen, das sind ja jetzt nicht einfach, das ist nicht so eine Bettlektüre, sondern das ist ein sehr umfangreicher Bericht und die Brisanz dieses Themas wurde mir auch erst wieder bewusst, als wir dann hier darüber diskutiert haben oder im Rahmen der Presseberichterstattung das nochmal aufgekommen ist.
Gibt es Frau Henkel-Weithofer?
Warum können Sie was sagen zum Wechsel im Mitarbeiterstab oder Fraktion im Ausschuss?
Es gibt keinen Wechsel, wir haben noch jemanden dazu bekommen.
Können Sie dazu was sagen?
Inwiefern? Was meinen Sie jetzt? Ich weiß nicht, was
Sie meinen. Warum?
Ja, weil wir einfach noch Bedarf haben an Mitarbeitern. Deshalb. Ganz einfach.
Und wer es ist?
Wie bin
ich? Wer es ist?
Heute war der Herr Sattler schon mit dabei. Das ist ein Jurist, den wir haben. Und ab 1. Juli wird der Herr Kiefer für uns arbeiten.
Ja, gerne.
Darf ich nochmal sagen, wie kamst du der Zusammenarbeit mit dem Herrn Kiefer?
Herr Kiefer hat sich einfach für diese Arbeit interessiert in dem Untersuchungsausschuss und hat ganz normal sich bei unserer Fraktion beworben.
Herr Nübel, bitte nochmal.
Herr Rexler, hat der Ausschuss Kenntnisse vom Gesundheitszustand des Zeugen Mario Melz? Und wenn ja, hält der Ausschuss an seinem Ordnungsstrafverfahren fest?
Also wir haben ein Ordnungsstrafverfahren beantragt beim Amtsgericht. Wir haben es nicht zurückgezogen, sondern haben das, was wir vom Anwalt und vom Herrn Melzer selber bekommen haben, weitergeleitet. Jetzt liegt es am Amtsgericht, was es daraus macht. Wenn der Herr Melzer auf Dauer überhaupt nicht vernehmungsfähig ist, was er uns ja vor seiner ersten Ladung überhaupt nicht mitgeteilt hat, dann gehe ich davon aus, dass das Amtsgericht auch dann diese Ordnungsstrafe, die beantragt ist, nicht erlässt. Und wir müssen uns dann überlegen, wie wir den Sachverhalt, den wir über den Herrn Melzer in den Ausschuss einbringen wollten, mit wem wir den dann einbringen. Aber da müssen wir erst abwarten, ob wir ein Zeugnis bekommen, das nun sagt, er ist auf Dauer nicht vernehmungsfähig.
Zusatzfrage, wie siehst du, dass im Ausschuss schon beim ersten Ladungstermin des Zeugen Melzer die Entschuldigung seines Anwalts vorlag?
Bei der ersten Ladung lag uns, also mir nicht, die Entschuldigung vor.
Im Ausschussbüro?
Da müsste ich jetzt nachher erstmal nachfragen.
Frau Henkel-Weithofer?
Das geht jetzt ein bisschen hin und her. Was hat denn der Ausschussvorsitzende zum Thema Kiefer?
Also ich werde mich hüten, Bestellungen der parlamentarischen Berater der Fraktionen zu beurteilen. Das mache ich grundsätzlich nicht. Allerdings habe ich auch nachgefragt, ob sich die AfD-Fraktion sich das sehr gut überlegt hat, einen Zeugen, den wir vernommen haben, der, also nach meiner Meinung, aber das wissen alle, seine Aussagen auch sehr verändert hat, den zu nehmen. Und Frau Baum hat dann auch erklärt, dass sich die AfD-Fraktion das überlegt habe. Und damit ist für mich die Sache erledigt. Es wird jetzt noch, weil es ein Wunsch war, noch von der Verwaltung so eine Art kleines Gutachten ergeben, wenn es sich, ich weiß ja nicht, ob man ihn auch nochmal vernehmen muss, das kann ich alles nicht beurteilen, wie die Sachlage ist, aber es kommt auch darauf an, ob der Herr Kiefer dann tatsächlich eine Geheimnisüberprüfung übersteht, denn nur dann kann er ja eigentlich die Geheimakten und die VS-Akten einsehen. Wenn nicht, dann müssen wir uns überlegen, dass wir dann einen parlamentarischen Berater haben, der das nicht kann und andere haben wir, die das können. Und insofern wird es dann vom Management möglicherweise sehr schwierig werden. Aber beurteilen werde ich keine Bestellung von parlamentarischen Beratern von einzelnen Fraktionen.
Darf ich noch mal was dazu sagen?
Ja, gerne.
Ich würde gerne noch was dazu sagen. Und zwar, das ist natürlich für uns die Bedingung einer Einstellung, dass er diese Sicherheitsprüfung besteht. Das war natürlich klar.
Gut, also wenn er am 1. kommt, dann wird ja erst die Sicherheitsüberprüfung stattfinden. Und dann kann das, wie wir schon gesehen haben, 3-4 Monate dauern. Bis zu diesem Zeitpunkt halt kann er keine VS-Akten und keine Geheimakten einsehen, das ist klar.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also die Sicherheitsprüfung wurde ja schon längst eingeleitet, so viel ich weiß. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal eine spezielle ist für die VS-Akten, aber... Die
das ist schon die richtige. Aber bisher gibt es keine Genehmigung vom Herrn Kiefer, wenn sie schon eingeleitet ist.
Also angeblich ist die schon eingeleitet. Das war auch die Information, die wir von der Verwaltung bekommen.
Was bedeutet denn das, wenn der bis 30.06. sie noch nicht hat? Ist er dann ab 1.07. parlamentarischer Berater?
Also einen Vertrag hat er.
Vertrag hat er. Also dann ist er ab 1.07. dann parlamentarischer Berater wahrscheinlich.
Gut, dann noch einmal Herr Moser, noch einmal Herr Nübel und vielleicht ist das dann auch das Ende. Schauen wir mal.
Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Filius. Sie sagten im Zusammenhang mit dem Zeugen Grenzer, dass ein Vertreter des BKAs...
Entschuldigung.
Doch. Mach schon. Herr Reinefeld.
Ja. Wer?
Herr Reinefeld, der Name.
Wer?
Auf der Regierungsbank saß.
Ja, nicht auf der Regierungsbank. Auf der
hinten. Ja, also er saß halt in dem Bereich mit Schild. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er...
Ja. Also Herr Grenzer kam mit jemandem vom BKA. Mhm. Ja.
Ja. Das ist bei allen Beamten des BKA so.
Ja, wie soll ich den nicht kontaktieren?
Nein, nicht Sie persönlich, sondern der Ausschuss.
Nein.
Also, zum Beispiel,
wir laden jemanden vom BKA. Der BKA kommt immer mit einer Begleitung, weil es nachher um Debatten geht, möglicherweise der Auslegung der Aussagegenehmigung. Das macht der Einzelbeamte nicht selber, sondern wie schon in anderen Ausschusssitzungen, streiten wir dann manchmal mit dem Vertreter des BKAs. So. Und deswegen ist der Vertreter des BKAs da. Bisher war so. Und es war auch diesmal ein Vertreter des BKAs da.
Herr Nübel?
Herr Drexler, doch noch mal einmal eine Frage zu diesen Kreuztreffern. Der Ausschuss tagt jetzt schon ein Jahr und Sie sind auch sehr agil. Sie legen sich mit dem Bundesanwalt an. Haben Sie ein ganzes Jahr über diese Kreuztreffer vergessen? Oder warum jetzt diese Aktivität?
Also,
nachdem ja nicht nur Sie, sondern auch Ihre Kollegen von Alp und Julius ja diese Nummern schon seit zwei Jahren kennen. Warum jetzt die Aktualität? Haben Sie es vergessen gehabt?
Nein, wir haben es nicht vergessen, Herr Nübel, sondern wir haben noch andere Reststanden, wie das so im Amtsdeutsch heißt, vom ersten Untersuchungsausschuss. Nach meiner Meinung sind es 5 oder 6. Und die Obleute werden jetzt darüber beraten, welche der Reststanden wir noch aufrufen. Unter anderem sind da die Kreuztreffer dabei. Auch mit all dem, was zusammenhängt, und deswegen werden wir das mit allen anderen Restanten auch machen. Da gibt es keinen Vorzug und keinen Nachzug, und das machen wir jetzt. Das haben wir vorher nicht gemacht, sondern wir machen das jetzt. Da ist nichts vernachlässigt worden oder gar nichts, sondern sicherlich ist das dann eben, der Brief an das BKA ist jetzt geschrieben worden, weil es in der Presse kam, den Brief des BKAs an den Generalbundesanwalt hätten wir wahrscheinlich auch nach dem Obleutetreffen geschrieben. Da kann es sein, dass es noch weitere Briefe gibt, weil es halt 6 Restanten gibt. Also nach unserer Meinung, Fraktionen sehen selber nach, was sie noch als Reste des ersten Ausschusses sehen wollen und möglicherweise aufrufen wollen. Das machen wir jetzt, in diesem Monat.
Jetzt eine Nachfrage, wäre es dann nicht sinnvoll gewesen, diese Nummern einzuführen, wenn man den Landespolizeipräsidenten zu diesem Thema vernimmt, wenn man die beiden ehemaligen Sauerland-Terroristen Hellowitz und Selleck vernimmt, warum hat man das nicht jetzt erst thematisiert, nachdem die Medien also thematisiert worden ist? Ist es kein Versäumnis, nach dem Legalitätsprinzip gerade die drei, vielleicht auch den BND-Chef Urlaub und den früheren BND-Chef, damit zu konfrontieren? Wäre das nicht ein Vorhalt?
Wenn der Ausschussvorsitzende kann das ja leider gar nicht machen, wenn die Ausschussobleute und damit der Ausschuss zur Auffassung ist, dass sie diesen Vorgang noch einmal im zweiten Untersuchungsausschuss aufarbeiten wollen, dann gäbe ich ihnen recht. Der Ausschuss hatte das vorher nicht gemacht. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob wir dann den Herrn Hedger noch mal laden. Das kommt alles darauf an, wie die Ausschussobleute dieses Verfahren jetzt sehen. Und zwar im Zusammenhang mit anderen Dingen, nicht nur mit diesen. Sage ich nochmal. Es gibt andere Dinge, die Ausschussobleute auch noch entscheiden müssen, ob sie da weitermachen wollen oder ob sie sagen, das wird nicht mehr in diesem Ausschuss behandelt. Das werden wir ja demnächst machen, so in diesem Monat. Und dann wird danach der Plan entscheiden, wie wir ab September den Rest dieses ersten Ausschusses mit dem, was wir noch machen müssen im zweiten, in Verbindung mit Zeugenladungen kommen. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe jetzt da überhaupt kein Versäumnis, wenn die Ausschussobleute sagen, wir müssen das nicht nur die Funk Messstellen der Nullnummern, sondern auch noch andere Dinge machen, nach der Auskunft des GBA, dann kann der Ausschuss dies machen. Und zwar beschließen muss er das, und zwar mit Mehrheit muss er das beschließen. Also die Meinung, der Ausschussvorsitzende setzt jetzt was an, Herr Hübnübel, die gibt es nach dem Untersuchungsausschussgesetz nicht.
Ja,
Herr Filius noch?
Ganz kurz als Ergänzung, es gibt ja keine Präklusion. Also wenn ein Zeuge letztendlich nochmals benötigt wird, dann kommt er und da werde ich auch drauf drängen, dass es dann in so einer Situation, wenn es dann noch Aufklärungsbedarf gibt, wir der Sache dann halt auch entsprechend nachgehen.
Da muss ich nochmal nachfragen. Da wurde dann nie Meyer Manovas als Staatsanwalt nachgenommen, wenn er auch in der Presse zu lesen war. Wenn er im Ressenausschuss die Aussage trifft, es gibt keinerlei sammelnden Bezug, und während der Ausschuss weiß, damals schon, und offensichtlich wurde eine Übergabe gemacht, es gibt auf jeden Fall einen sammelnden Ermittlungsbezug, der ja nicht von der Hand zu weisen ist. Warum wurde der andere Staatsanwalt Meyer Novas nicht vor dem Hintergrund nochmal genommen?
Ich muss mal sagen, das kann immer noch passieren, aber selbst der Generalbundesanwalt sagt, Verbindung mit islamistischen Kreisen stelle eine nicht durch Tatsachen gestützte bloße Vermutung dar. Ich muss das einfach sagen, das ist die offizielle Aussage. Und wenn ich das nicht einbeziehe, dann bin ich der Auffassung, dass ich halt in der Aussage das auch nicht benennen muss. Und jetzt werden wir mal sehen, ob diese Aussage des Generalbundesanwalts so haltbar ist oder nicht. Er sagt, es gibt bisher keine Verbindung mit islamistischen Kreisen, die stellt eine nicht durch Tatsachen gestützte bloße Vermutung dar. Und wir haben ja bisher auch keine Zeugen, sondern wir versuchen das jetzt über die Kreuztreffer zu machen, wenn der Ausschuss der Auffassung ist, das zu machen. Heute hat er beschlossen, nachdem der GBA hier nicht mit einsteigt, auf jeden Fall zwei Polizeibeamte, die sich mit den jeweiligen beiden Nummern, die Sie schon erwähnt haben, die zu vernehmen. Wir werden sehen, wenn wir das machen, ob da zusätzliche Zeugen dann noch vernommen werden. Aber diesen Entscheid hat er heute schon gemacht.
Ja. Der letzten Frage für heute.
Ja, wir haben beinahe zwei. Nochmal zum heutigen Tag zurück. Ganz eingeschränkt nochmal. Sehen Sie das als eine Frage des Gesetzesvollzugs oder des mangelnden Gesetzes, dass ein offenkundig Rechtsextremist, der verurteilt ist zu einer 10-monatigen, auch zwar auf Bewährung.
Ja, 96, ja.
Ja, aber...
Verurteilt wurde.
Ja. Verurteilt wurde, in den Besitz von Waffenkarten kommt. Ist das eine Frage des Gesetzes oder ist es eine Frage nur des Gesetzesvollzuges? Also und gäbe sich daraus Konsequenzen? Das war die eine Frage. Die andere Frage, ein bisschen, das wird vielleicht dann doch schwafelig, aber trotzdem alledem. Ich habe die Zeugen heute so verstanden, zum Großteil auch um der Frage des Fluchtweges. Und dem Gesichtspunkt, das ist ein bisschen heute ausgeartet in so eine allgemeine Rechtsideologie-Auseinandersetzung. Ist die Zeit des Ausschusses nicht ein bisschen zu schade für die Frage der Rechtsideologie-Auseinandersetzung anhand des Untersuchungsgegenstandes?
Also zum ersten Frage ist das keine Frage, das ist eine Frage der Zuverlässigkeit. Wie tut eine Waffenbehörde die Zuverlässigkeit definieren, die es im Gesetz Voraussetzung ist für einen Waffenschein? Und offensichtlich gibt es wahrscheinlich sogar die Mehrheit, ich weiß es nicht, die Mehrheit der Waffenbehörden, die sagt, der ist trotzdem zuverlässig, obwohl er diese Vorverurteilung hat, die war 10 Jahre früher, trotzdem die Vorverurteilung hat, er ist zuverlässig, obwohl er möglicherweise, und das hat man ja gesehen im Protokoll, die Waffenkontrolleure gingen ja schon davon aus, dass sie da rechtsradikale Utensilien sehen, das weiß offensichtlich die Waffenbehörde. Trotzdem hat sie gesagt, er ist zuverlässig. So, und jetzt wird es die Frage sein, und die müssen wir dann auch prüfen, ob das lediglich eine Rechtsauslegung ist oder ob das Gesetz tatsächlich die Zuverlässigkeit trennt von der Gesinnung, sage ich jetzt einmal. Und wenn das so ist, dann müsste man einen Vorstoß machen, das Gesetz zu ändern. Wenn es nicht so ist, ist es eine Frage der Auslegung, und dann könnte der Ausschuss dies natürlich auch über die Regierung erreichen.
Herr Weihrauch, noch?
Ja, zur ersten Frage. Meines Erachtens ist es eine Frage des Gesetzesvollzuges, weil die Gesetzgebung in dieser Frage, der Ausschussvorsitzende hat es erwähnt, ja im Prinzip die entsprechenden Rechtsbriefe vorhält, die dann durch den Verwaltungsvollzug im Prinzip ausgelegt werden. Und das macht halt jedes Bundesland anders, beziehungsweise wahrscheinlich sogar im Zweifel jede Waffenbehörde anders. Und nach meiner Auffassung ist es dann schon so, also ich bin niemand, der sofort nach schärferen Gesetzen ruft, wenn die Gesetze eigentlich ziemlich gut gemacht sind, nur richtig ausgelegt werden müssen, beziehungsweise umgesetzt werden müssen. Ich möchte dann ein Beispiel festmachen, die Geschichte, die wir vor kurzem erlebt haben mit dem Erlass, wo es darum geht, NPD-Mitgliedern die Möglichkeit des legalen Waffenbesitzes zu nehmen. Die SPD-Fraktion hat das damals aufgerufen. In der Antwort sagt der Innenminister noch, dass im Prinzip NPD-Mitglieder nicht per se unzuverlässig sind, Waffen zu besitzen. Und 2 Wochen später kommt er um die Ecke, sonntagsabends, und sagt, Mensch, ich mache jetzt doch einen Erlass. Das heißt, er hat also dann schon die Möglichkeit, ich weiß nicht, warum der Sinneswandel bei ihm zustande kam, aber wir sind ja froh darüber, dass unsere Anfrage da entsprechend erfolgreich war. Aber das zeigt ja, dass das Gesetz viel ermöglicht, das Waffengesetz, über ein Bundesgesetz, also das originäre Gesetz. Kann auch nicht vom Landtag geändert werden. Aber das ist ein entscheidender Punkt und wir warten einfach eine gewisse restriktivere Auslegung an dieser Stelle. Und ich muss schon sagen, wenn jemand zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, das ist ja kein Wundraub oder was, sondern zu einer Bewährungsstrafe auf 10 Monate wird man nicht verurteilt, keine Ahnung, weil man bei Rot über die Ampel gefahren ist. Und da muss man doch als Waffenbehörde schon mal nachfragen, ob die Zuverlässigkeit in dem Fall nochmal gegeben ist. Also ich muss sagen, als Bürger dieses Landes ist mir nicht wohl dabei zu wissen, dass Menschen wie dieser Zeuge Jürgens 7 Langwaffen besitzt und 2 Kurzwaffen und damit jederzeit auf die Straße kommen kann. Ja, auch wenn er die Munition getrennt aufbewahren muss. Und das ist für mich einfach ein Problem. Und ich glaube, dass der Gesetzgeber da die Handhabe geliefert hat. Und es liegt jetzt an der Regierung, da eine restriktive Haltung reinzubekommen und die Waffenbehörden entsprechend anzuweisen, solchen Menschen die Möglichkeit eines legalen Waffenbesitzes zu entziehen. Das ist die Behandlung der ersten Frage. Und die zweite Frage, ich meine mal, dass Sie von mir diese Fragen nicht gehört haben. Ich will es aber mal allgemein beurteilen. Ich glaube schon, dass der Untersuchungsgegenstand bewusst sehr eng formuliert ist. Und wir müssen natürlich schon aufpassen im Untersuchungsausschuss, dass wir Wichtiges von Unwichtigem trennen. Weil dafür sind die Aufgaben zu groß, die da sind. Und das ist natürlich auch die Krux bei der Geschichte, das jeweils im Einzelfall zu erkennen, wo man noch ein bisschen stärker nachfragt und wo nicht. Weil sich ja oftmals, das haben Sie auch erlebt in der Historie dieses zweiten Untersuchungsausschusses, wenn ich dabei war, dass sich teilweise auch aus bestimmten Fragestellungen dann wieder Dinge ergeben, wo man sagt, Mensch, da kann man dann doch mal nachhaken. Es ist allerdings auch richtig, dass der Untersuchungsgegenstand auch gerade das Thema rechtsextremistische Musik als Rekrutierungs-, Mobilisierungs-, Identifikationsmoment oder Instrument schon beleuchtet. Sie müssen natürlich an diesen Dingen schon mal weiter nachfragen. Wie kommen wir in die rechte Szene? Was hat denn zur Verfestigung dieser Einstellung geführt? Und diese Punkte. Und teilweise muss natürlich auch die Glaubwürdigkeit eines Zeugen im Rahmen des Aussageverhaltens dahingehend überprüft werden, wie er dann zu anderen komplexen Antworten an der Stelle. Aber ich gebe Ihnen recht, das sollte man in Zukunft auch mal drüber nachdenken, dann gleich gewisse Fragen müssen zielführender zu stellen, aber ich habe mich jetzt an diesem Punkt nicht angesprochen gefühlt.
Herr Weimann?
Dann darf ich das direkt übernehmen. Das Thema Fluchtstrecke wurde von mir beim Zeugen Hager direkt angesprochen, zumal er in dem fraglichen Zeitraum auch in Oberstenfeld gewohnt hat. Und insofern wäre es geradezu fahrlässig gewesen, eine solche Frage nicht zu stellen. Die Frage hat Herr Hager mehr mit einer Gegenfrage beantwortet, als denn mit einer ideologischen Verknüpfung. Aber das zeigt auch die Schwierigkeit, dass wenn Zeugen blockieren, wir versuchen müssen, durch weitere Nachfragen, gezielte Nachfragen, vielleicht das eine oder andere an Erkenntnis mehr gewinnen zu erfahren. Das ist leider heute nicht gelungen. Zum Thema Waffengesetz ist natürlich auch die Frage, inwieweit Erkenntnisse, die im Rahmen der normalen Überprüfung, der Aufbewahrung der Waffen, im Rahmen des Besuchs der Wohnung auch für die Frage der Zuverlässigkeit verwertet werden können. Das ist auch eine Frage der Unverletzlichkeit der Wohnung, auch eine Frage, die dann auch grundgesetzlich relevant ist.
Herr von Eyck?
Also wir wissen ja nicht, ob die Waffenbehörde eine gutachterliche Stellungnahme eingeholt hat oder nicht. Das ist reine Spekulation. Und aus diesem Grunde können wir diese Frage sicherlich nicht beantworten. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn im Gesetz stünde, ich habe es natürlich jetzt auch nicht präsent, dass jemand, der mal eine Bewährungsstrafe bekommen hat, nie wieder an Waffen kommen kann, obwohl er möglicherweise die entsprechenden Prüfungen und Voraussetzungen erfüllt. Vermutlich steht es nicht drin. Deswegen kann man hier möglicherweise politisch mal nacharbeiten, aber es ist nicht die Frage, die wir hier als Untersuchungsausschuss zu klären haben, sondern was wir zu klären haben, und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Die anderen Dinge sind schon geschehen, aber die Sachen, die möglicherweise in der Zukunft noch geschehen können, dadurch, dass wir nicht aufpassen, dass man mit dieser Musik eben junge Menschen ansprechen kann, die dann auf das falsche Gleis gebracht werden, darauf müssen wir uns, glaube ich, konzentrieren. Und der Herr Hager hat es ja wunderbar eindeutig dargestellt, das ist die Einstiegsdroge, wenn er auch nicht Einstiegsdroge genannt hat, das ist die beste Möglichkeit, junge Menschen in Verbindung mit Literatur etc. in diese Richtung zu bringen. Und da müssen wir Handlungsanweisungen geben. Und ich will nochmal darauf hinweisen, auf das vorherige Thema. Wir haben uns vorgenommen, im Oktober 2018 den Bericht fertig zu haben. Und bis dato müssen wir dann eben die entsprechenden offenen Punkte noch abarbeiten, von denen wir annehmen, dass sie abgearbeitet werden müssen. Und der ein oder andere Punkt bleibt dann vielleicht unbearbeitet. Aber die wesentlichen Dinge greifen wir raus. Insofern gibt es auch keine Priorität, sondern es geht darum, dass wir am Ende alles beleuchtet haben, was wir beleuchten wollen.
Das wäre im obersten Feld, denke ich, das haben nahezu alle ja abgefragt, wurde auch vom Vorsitzenden schon nochmals gesprochen. Es sind natürlich dann bestimmte Dinge tatsächlich nochmals erörtert worden, wo man sagt, es gehört jetzt tatsächlich noch genau zum Untersuchungsgegenstand dazu. Aber wir haben ja tatsächlich eine Aufgabe, dass wir noch Handlungslinien ja dann auch haben wollen. Wie können wir letztendlich es verhindern, dass es zu so einer Situation wieder kommt, gerade hier in Baden-Württemberg? Und das ist letztendlich ja Aufgabe. Und dass es da, wie Sie richtig sagen, ja dann sich etwas auseinander diffus werden kann, das ist eigentlich mit der Sache dann halt einfach mitgegeben. Und die anderen Fragen, die sich da nochmal dann halt ergeben haben, haben die Kollegen, glaube ich, umfassend dann halt auch nochmals beantwortet. Mir ist es nochmal wichtig, die Restanten, auch das wurde ja gesagt, wir bleiben da halt dran und ich denke, es wird einen Verlauf dann halt auch nehmen, dass wir das, was ein Untersuchungsausschuss kann, und das muss man einfach immer noch mal festhalten, er ist nicht jetzt eine SOKO, er ist keine Ermittlungsbehörde in den Bereichen. Wir können nur immer wieder überprüfen, ist es zum Fehlverhalten dann halt auch gekommen oder ist es auch mal richtig gelaufen in den ein oder anderen Fällen. Aber da sind wir wirklich in den Bereichen, denke ich, wirklich weit vorne damit dabei.